Podcast.
Es ist ein Einschenken des Glases.
Herrlich.
Eigentlich kann man den ganzen Podcast nur aus einschenkenden Gläsern machen.
Wein und Weltfrieden.
Ja.
Auf ein neues. Was machen wir denn heute? Wir kaufen ein Weingut, habe ich Leuten hören.
Also, gesetzt dem Fall, wir hätten jetzt nicht schon bestimmt anderthalb Flaschen Wein getrunken.
Gefühlt.
Ja, gefühlt. Käme ich mit einer Idee um die Ecke. Weil ich habe Decanter News gelesen und habe festgestellt, dass zurzeit echt wahnsinnig viele Weingüter im Verkauf sind. Und da können wir uns eigentlich quer durch die Welt das aussuchen. Toskana, sag nur Frankreich, Provence, Bordeaux. Bordeaux ist gerade sehr aktuell. Kalifornien.
Aber ich dachte, gut, so in Bordeaux und so weiter sind die Chinesen unterwegs und kaufen alle Weingüter.
Auch. Aber es sind halt im Verkauf, also teilweise auch renommierte Sachen. Und daher wollte ich dich eigentlich...
Was müssen wir denn dafür auf Tasche haben?
Es kommt drauf an, also natürlich wo, ob das jetzt Südwest-Mosel oder Ost-West-Sachsen oder Toskana oder eben Bordeaux ist, aber wenn du...
Also nicht gegen eine Wahlheimat Sachsen, aber ich würde...
Lass uns über Toskana einfach, da bist du auch ganz gerne und dürfte auch so deine Gehaltsklasse sein, vielleicht 5 bis 10 Millionen, wenn wir von einem Weingut von 10 Hektar reden, also 10 Hektar, 20 Fußballfelder, ungefähr eine Flaschenanzahl von...
5 Millionen Lire kriegen wir hin.
Legal? Oder kennst du ja jemanden? Von vielleicht ungefähr 100.000 Flaschen. Also die Hälfte für dich als Eigenverbrauch weggerechnet. Dürfte eigentlich funktionieren. Also ja, 5 bis 10 Mille ist...
5 bis 10 Millionen und wir können es einfach nur kaufen und setzen uns hin und... Trinken.
Können es kaufen, setzen hin und also keine Maus dabei, kein Mann dabei, sondern einfach Weinberge, also richtig die Weinberge aktuell, wie gesagt 10 Hektar, Weinkeller, kleines Schlösschen dabei, kleine Immobilie in den Weinbergen, also es war alles gesorgt, Pool habe ich gesehen.
Aber jetzt mal ernsthaft, warum sollte man sich ein Weingut kaufen?
Ich war ernsthaft. Also gut, warum nicht, wer ist so die Frage? Also viele sehen das ja mehr oder weniger als die Essenz dann irgendwann ihres Lebens. Ich kenne einige Versicherungs- oder IT-Menschen oder irgendwelche Leute, die wirklich sehr, sehr erfolgreich waren. Und irgendwann mit 50, 60 haben sie ihre nachgezogene Midlife-Crisis gehabt und haben dann irgendwie alles hingeworfen, haben sich mit dem existenten Geld ein Weingut gekauft und scheinen mir zumindest sehr glücklich. Also ohnehin kenne ich kenne keinen Winzer, der Trübsal bläst, also der irgendwie sauer auf die Welt ist. Also wenn ich Gastronom nehme, schlag die Zeitung auf. Du hast immer mindestens anderthalb Seiten irgendwelche Gastronomen, die sich da... Ja gut, jetzt in der Situation, aber auch vorher schon. Vorher schon und danach garantiert. Oder wenn du Einzelhändler siehst oder wenn du andere... Also aber Winzer, ich höre selten Winzer klagen, außer es hagelt.
Weil die mit sich im Reinen sind, glaube ich.
Wahrscheinlich,
weil wenn du jeden Morgen... Also du wohnst, also das Weingut selbst ist ja system- und naturgemäß in einer schönen Gegend, weil da scheint die Sonne. Mhm. Ist eine tolle
also nicht
Lage,
Hamburg.
Ist eine alte Kulturlandschaft, möglicherweise seit ein paar hundert oder tausend Jahren. Also das sind schon meist nette Orte.
Können aber nicht die Gründe sein. Ich meine, als Winzer hast du auch Sorgen. Du hast auch die Weinkommission, die um die Ecke kommt und dir vielleicht irgendwie einen kleinen Strick dreht. Du hast irgendeine Reklamation, du hast irgendeinen Frachtschaden.
Aber wenn dich irgendwer grämt, hast du einen Weinkeller. Das ist ja nochmal was anderes. Und ich meine, was ich auch merke, ist, dass, wenn ich da an meine, in dem Familie existenten Weingut denke, da an die Winzeronkel und
so. Ist auch kein unbekanntes und kein unerfolgreiches ist.
Nein, es ist überhaupt nicht unerfolgreich und es ernährt inzwischen auch relativ viele Menschen und ist aber eben auch nicht die erste und zweite Generation, sondern da sind schon ein paar mehr Generationen dran. Und was ich sehr erstaunlich finde, dass immer wieder diese Freude an den Weinbergen da ist. Also man würde ja sagen, ey, wenn du seit dein gesamtes Leben in den vergangenen, bei uns sind es ja nun schon mehr als 40 Jahre, jeden Morgen in den gleichen Weinberg guckst und irgendwann geht dir das auf den Zünder. Nee,
ja, aber nicht
aber
nur
es ist immer wieder, ach, an dem Morgen sieht es so schön aus, am nächsten Morgen sieht es so aus. Also ich kenne auch ganz viele Winzer, die man auf Instagram hervorragend verfolgen kann, mit wie viel Liebe und Freude die an Sonnenaufgängen, Untergängen und sonstigen Bildern aus ihrem Weinberg hängen und die veröffentlichen. Also irgendwie scheinen die irgendwie glücklicher als die anderen Bauern zu sein.
Gehe ich sowas von einher und ich frage mich, also warum? Das kann ja nicht nur der Wein sein, aber es sind eben auch nicht nur das Bestehende, es sind nicht nur die Weinberge, sondern wenn du mit Winzern redest und die reden nicht nur über irgendwelche Weine, sondern eben auch zum Beispiel über Fässer. Sie haben neue Fässer entdeckt und haben sich ein neues Fass, ich meine, es ist auch eine Anlage, so ein normales Barrique, was vielleicht 300 Flaschen ergibt. Was schätzt du, was das kostet?
Keim lassen schon mal.
Ungefähr so 500 bis 800 Euro. Also das haben eben viele nicht vor Augen, dass ein Barrique-Wein allein mit 2 Euro Einstandswert für das Fass zu beziffern ist. Aber wenn sie das neue Fass haben und dann von vielleicht einem renommierten einen renommierten Fassproduzenten, die haben eine solche Freude daran. Die loben die Maserung, die loben die Toastung, die erfreuen sich an den Dingen. Und man hat so das Gefühl, bei den Winzern ist das Essentielle zu Hause. Also die sind mit dem, was sie haben, was sie erschaffen, was sie tun, was sie kreieren.
Und du meinst, glücklich. Das färbt auf uns ab. Also wenn wir uns ein Weingut kaufen, sind wir für dahin von dem Tag an auch mit uns im Reinen und wäre nicht schlecht.
Zumindest wären wir keine schlechte Kombi, denke ich. Also ich weiß...
Du die Hausfrau, ich...
ich weiß, wie Wein schmeckt. Du kannst ihn trinken.
Ja, das ist auch, du kannst mir zeigen, welchen ich trinken soll. Das ist doch schon mal viel wert. Ernst,
also ein bisschen Weinberg bestellen müssen wir auch. Das ist also Gartenarbeit ist dabei. Sonst haben wir ja auch zwei Frauen, dann können wir das ja auch abwälzen. Also, aber egal, also wir rein auf uns beide. Bisschen Gartenarbeit ist dabei. 10 Hektar pro Hektar sagt man vielleicht mindestens. In der Toskana ist nicht ganz so aufwendig wie jetzt irgendwie in einer kühlen Mosel-Steillage. Aber mindestens 300 Stunden pro Hektar sind mal 10.
Sind 3000 Stunden.
Ja, also die müssen wir schon so ein bisschen mit netto veranschlagen.
2500 Stunden.
Ja, du vielleicht
aber das ist keine Weinbergsarbeit, was ist mit dem ganzen Kram drumherum? Also mit COPR und...
Aber da kennst du vielleicht Leute, die... ich meine, Filmchen kannst du auch zur Not drehen.
Ja, das ist paar Kunstschaffende, Gaukler und Taugenichtse, die Agenturtypen, die für einen Pressearbeit und andere schlaue Dinge fabrizieren.
Was
ja auch
wichtig ist und was ganz viel vorangebracht hat, aber das macht normalerweise jeder normale Winzer eigentlich fast nebenher. Leider sehen viele Etiketten auch so aus, aber es wird eigentlich im Haus gemacht, genauso wie der Steuerkram. Also Buchhaltung, auch ein Weintagebuch, das Spritztagebuch zu führen, das Kellertagebuch und so weiter. Es ist schon ein enormer Papierkram. Es ist nicht wenig, was da allein am Bürokram dran hängt und nicht selten sind da normalerweise in einem 10 Hektar Weingut 1 bis 2 Personen für eingestellt, die allein den Bürokram machen, also Italien wie hier. Also die müssten wir schon irgendwie oder die Kinder schneller wachsen lassen. Ja, aber ist ja egal. Erstmal Weingutsarbeit, das glaube ich, kriegen wir irgendwie hin.
Ja, also wo kommt denn aber der Punkt, wo wir lernen, wie man das macht? Also ich weiß nicht, so 3-4 Handgriffe kriege ich vielleicht noch zusammen, aber so man müsste dann ja schon, also ich weiß, von was ich rede. Es gibt ja auch viele Sommeliers, die eines Tages der Meinung waren, sie müssten einen Weinberg kaufen. Und ich weiß nicht, ob noch so viele den auch immer noch haben.
Ich kenne aktuell 2, die es in der Tat versucht haben, bereits im ersten Jahr aufgegeben haben. Oder beziehungsweise einen nach 2 Jahren.
Ha, warum denn?
Weil sie im Keller mit einmal nicht mehr wussten, was mit dem Wein anzufangen ist, als es eine Fehlgärung gab oder eine Fehlentwicklung und so weiter. Also so ein Winzer muss auch ein kleiner Chemiker sein. Ich hatte mal eine Veranstaltung mit dem Gantenbein, das ist ein relativ bekannter Winzer aus der Schweiz. Er sagte, also die Hälfte seines Winzerlebens bereut er, weil ein Winzer braucht eigentlich 2 Leben. Er braucht ein Leben, um zu lernen. Also ein ganzes Winzerleben, 30, 40, 50 Jahre und ein Jahr, um das eben aktiv auch zu leben und sich weiterzuentwickeln. Und nicht zuletzt deshalb sind wahrscheinlich so viele Generationsbetriebe jetzt so erfolgreich, weil es ja eigentlich 1, 2 Lebenswerke sind, die in der jetzigen Generation drinstecken. Also eben auch für 1, 2 Generationen Fehler begangen wurden. Und ich würde dir gerne die Fehler zuschreiben und ich würde dann probieren.
Ja, aber... Wie lange dauert es denn, wenn wir jetzt, also wir haben jetzt die 10 Millionen zum Fenster rausgeworfen, wir haben das Weingut gekauft.
Investiert.
Ab welchem Tag verdienen wir denn dann Geld und sitzen im Weinberg und trinken Wein?
Also Wein trinken können wir, glaube ich, schon vom ersten Tag an. Ich habe noch ein paar Restbestände. Grundsätzlich, also...
Wir nehmen also die Eule mit nach Athen, damit wir nicht ganz auf dem Trockenen sitzen.
Genau, also grundsätzlich... Wir haben den großen Vorteil, wir haben dann schon bestehende Weinberge. Normalerweise, wenn du jetzt jung anfängst, als Jungwinzer, und müsstest einen Weinberg erstmal kaufen, zum einen hast du auch eine wahnsinnige Investition, also ein Hektar fängt vielleicht bei 20.000, 30.000 in einer einmaligen brauchbaren Lage an. Hinzu kommen Pflanzrechte, die du zusätzlich kaufen musst, sofern sie verfügbar sind oder vom Landwirtschaftsamt vergeben werden. Und dann musst du eigentlich erstmal 4 Jahre warten, bis so der erste brauchbare Ertrag kommt. Also man muss da extrem in die... Aber das ist ja nicht unser Bier. Wir haben ja ein Weingut mit einem bestehenden Rebbestand.
So, dann kann's für uns losgehen. Und wir arbeiten, also wenn ich so aus der eigenen Erfahrung würde ich sagen, wir arbeiten Tag und Nacht, verdienen wenig Geld, haben aber viele Freunde.
Wir haben viele Freunde, die mit uns eben dann auch Weinproben durchführen, weil letztlich sind wir dann auch... Marketingmenschen. Das hat auch so diesen natürlichen Charme, weißt du? Es hatte auch so gerade in den 90er Jahren kam dieses Wein und Dein. Kennst du? Mhm. Also wo ein bekannter Koch oder weniger bekannter Koch kocht und es gibt Menü und dazu kommt ein Winzer und erklärt seine Weine. Super.
Gerne erfolgreich. Eben auch auf den Weingütern inmitten und so weiter.
Super, also ganz tolle Abend, tolle Erlebnisse. Aber wenn man sich überlegt, dass eben ein Winzer, das macht ja normalerweise ohne es negativ zu meinen, ein Bauer ist. Also nicht unbedingt ein Entertainer, sind manche auch, naturgegeben.
Aber die meisten sind eher ruhige Menschen.
Ruhige Menschen, genau.
Und keine Plaudertaschen, so wie du.
Müssen aber natürlich ihre Weine verkaufen und erzählen somit eben von Land und Leute, aus der Geschichte, aus der Schulzeit und offenbaren sich eben gänzlich. Den Part würdest du vielleicht übernehmen. Ich rede nicht so gern von, du kannst es gut.
Ich bin laut. Und erzähle launige Anekdoten aus der weiten Welt. Hilft denn das beim Weingutbesitz? Frage ist aber, also die ich mir stelle, was treibt dann den IT-Manager tatsächlich an, alles hinzuwerfen? Außerdem, dass ihm vielleicht der Job lang fade geworden ist über die Jahre, sich sowas überzuhelfen.
Ich glaube, es ist oftmals Unerfahrenheit, dass man gar nicht weiß, was da alles dran hängt und was für ein riesen Rattenschwanz daran hängt. Und man sieht die Idylle dabei. Man sieht die Idylle, so wie sich eben auch viele einfach ein Restaurant gönnen und sagen, ey, ich gehe so gerne in Weinbars. Und mein großer Traum ist, eine Weinbar zu haben oder ein Restaurant zu haben. Oder ich weiß, wie ich es kann, weil ich habe mein Leben lang gegessen. So glaube ich eben auch, dass ganz viele Leute hingehen und sagen, ich habe die finanziellen Möglichkeiten und ich möchte auch was schaffen. Also so als ITler stelle ich mir vor, du schaffst nicht...
Es gab auch Momente in meinem Leben, wo ich dachte, es wäre schon geil, ein eigenes Restaurant zu haben, wo es genau das Essen gibt, auf was ich stehe, wo ich sehe mich dann so wie der Pate jeden Morgen in meinem Restaurant sitzen, meinen Espresso bestellen, meine Zeitung lesen.
Ja, aber du bist nicht der Isst. Du bist der entweder kocht, also Kartoffeln schält, oder du bist derjenige, der den Teller von A nach B bringt. Und,
also ich kenne Gott sei Dank genügend Gastronomen und Köche, sodass mir diese Idee, also dieser Idee habe ich nicht wirklich lange nachgegangen.
Bewahrt haben.
Und
ohne das Anthony Bourdain
hat schon gesagt, wenn du Geld verbrennen willst, mach ein Restaurant auf.
Also ohne das in Abrede zu stellen, ist für mich einer der schönsten Berufe, Gastronom zu sein. Also ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, weil du hast, und da glaube ich, kriege ich den Sprung hin zum Winzer, du hast nur mit schönen Dingen zu tun. Also wenn ich jetzt, stelle ich mir vor, ich bin keiner Rechtsanwalt wäre oder Arzt wäre, man hilft Menschen, aber die Leute kommen zu einem und haben ein Problem. Zu mir kommen Leute, wenn sie ein Problem haben,
ist dann siehst du meistens nicht die gesunden, launigen Menschen, das ist wahr.
Also daher glaube ich schon, ist es ein wirklich sehr, sehr schöner Beruf, aber es ist wahnsinnig anstrengend, gerade als Winzer, richtig Knochenarbeit. Also ich weiß nicht, ob du jemals ein Fass von A nach B gerollt hast. Du warst bei Höfer, bei deinem Cousin. Das ist Knochenarbeit, oder?
Absolut. Du stehst früh auf, du gehst abends spät ins Bett, auch wenn du zwischendrin vielleicht noch was hast. Dann hast du, wenn du in einer Weingegend bist, dann musst du zu den Weinproben, du musst andere PR-Maßnahmen des Landes irgendwie über dich ergehen lassen. Du bist, wenn du der Winzer bist, auch Führer, du bist Chef, du hast Angestellte, du musst die Leute koordinieren.
Gerne sonntags auf und heißt jeden auf deinem Hof willkommen.
Selbstverständlich.
Weil natürlich sonntags eben der Tag ist, wo die Ausflügler kommen. Bei Höflers
ist das sehr lustig, weil natürlich, man weiß halt, also das ist ja quasi die Weintankstelle, man weiß halt, die sind doch da. Ja, nee, ist nicht offen, aber dann bis hin zum über den Zaun klettern und ich brauche noch mal ein Kistchen irgendwie, ne, die Tante ist gekommen und wir wollen heute Abend kochen und wir haben keinen Wein mehr im Haus und da dachte ich, da komme ich mal kurz vorbei und dann kratzt ohne den Kopf und sagst, Mensch, ey, das ist Sonntagabend, hey, Mann. Aber ja, also auch das gehört dann dazu.
Ist in der Toskana aber nicht anders. Also dessen, auch da gibt es Touristen. Auch da möchten die natürlich gerne, und wir wollen es ja auch gerne zeigen. Also du möchtest auch gerne zeigen, was du
hast. Was ich in der Toskana sehr mag auf den Weingütern ist, dass dann, ja, da kommen ja alle mit ihren Glasgalonen, ne, und holen sich den Wein ja auch bei dir ab, den du als Winzer ja aufbewahrst und so. Und wenn dann so diese alten Herren mit ihrem Galönchen kommen, um sich ihre 10 Liter da zu holen, dann wird erst nochmal ein Käffchen getrunken und dann wird nochmal was probiert und sowas. Und dann klappern die da angeschickert am Nachmittag wieder vom Hof. Das ist schon immer ein sehr schönes Bild.
Gibt es witzigerweise in Deutschland gar nicht, oder? Oder hast du es jemals erlebt, dass... Also in Italien, in Spanien gang und gäbe, dass man mit einer Galone zum Winzer geht und sich seinen Schoppen irgendwie abfüllt, aber egal wo.
Also in Deutschland ist es eher so, dass die kommen hin und trinken das Schöppchen bei dir, aber mit der Glasgalone abfüllen ist bei uns unüblich.
In Deutschland dann auch noch eher, dass man dann sich beschwert, wenn die Probe was kostet. Ist ja auch, also daher, kleiner Appell, wenn wir den hier aussprechen können, also wenn man mal auf dem Weingut ist, einfach auch das ein bisschen wertschätzen, die Zeit auch wertschätzen, die da jemand aufbringt, die der Winzer aufbringt, also bevor er in den Keller geht und wieder im Weinberg. Diese 1-2 Stunden, die es nicht selten dauert, wenn man eine Weinprobe dann eben mit Leidenschaft dann erlebt, einfach ein bisschen honorieren, vielleicht nicht nur mit, wir haben doch 2 Flaschen gekauft, sondern gerne mal einen Taler da lassen oder eben eine kleinere Einpalettenbestellung.
Oder es gibt auch auf Weingütern meist noch viele andere Dinge zu kaufen und zu erwerben, weil es sind irgendwie dann eben doch Bauern. Also viele haben dann auch irgendwie...
Und auch freundlich genug, sich da nicht zu beschweren. Also ich habe da auch nie einen Winzer sich beschweren hören, wenn jemand eben nichts kauft, sondern einfach war eine leckere Probe und toll und danke. Und zwar deren Zeit. Und habe ich oft beobachtet und tat mir jeweils in einer wirtschaftlichen Seele leid und dann eben auch in der emotionalen Seele. Aber dieses Grundgemüt der Winzer, und das hoffe ich, bekommst du dann auch, dieses Urfreundliche.
Ja, da muss ich grinsen, so ist es.
Ist unabsprechbar und also daher, ich denke, ein schöner Plan. Also wir müssen unser Leben aufgeben.
Und, okay, wir werfen hin und wir... Ist ja so ein bisschen so ein Hippie-Gedanke eigentlich, ne? Dann zu sagen, mit der großen Fernsehkarriere, das war's jetzt, ich mach einen Haken dran, ich werd Winzer.
Einige haben's gemacht, ja. Einige haben's gemacht und einige sind da auch sehr, sehr erfolgreich. Also eben, ich bewundere Quereinsteiger. Und wenn man sich verschiedene Regionen, wie teilweise in Amerika, teilweise in Südafrika, es war in den 90ern, war es ja extrem hip, in Südafrika Weingüter zu kaufen. Mittlerweile sind die so enorm teuer geworden, dass es kaum jemand macht. Aber du warst ja unterwegs und hast ja auch einige getroffen, die sich Weingüter gegönnt haben. So Ostblock ist gerade
gut im Kommen, oder? Das ist absolut im Kommen, Ostblock. Also da reden wir so über Bulgarien, über Rumänien, über Ungarn. Da ist das, der Wein kommt wieder. Also das sind natürlich Gegenden mit einer wahnsinnig langen Tradition. Wir waren zum Beispiel in Ungarn, da waren wir auf einem Weingut gedreht, dass es so in der Art seit fast 2000 Jahren gibt, ist schon beeindruckend. Mhm. Der Wein ist halt sehr lokal, geschmacklich, jetzt vielleicht auch nicht immer so auf dem internationalen, also es gibt ja diesen, sage ich jetzt mal, internationalen Geschmack, internationalen Standard von, sag ich mal, bis hin diese Everybody's Darling-Geschichte, diese allgemeine Gefälligkeit. Das ist das sicherlich alles nicht. Das sind auch ungewohnte Trauben, Reben, Varietäten. Das ist nicht immer so. Aber was dort eben auch ist, dass das als Business Case gesehen wird, also als Geschäftsmodell, dass man eben dort natürlich ein Weingut kaufen kann, noch für vielleicht noch 3 Mark Euro Lire weniger als in der Toskana. Mhm. Arbeitskraft im Prinzip, ich will nicht sagen, nichts kostet, aber ist in Bulgarien oder Rumänien vergleichsweise wenig. Du da von Grund auf neu anfangen kannst mit einem übersichtlichen Budget und das eben knallhart durchziehen kannst. Also zum Beispiel auch in Ungarn war das, Krainbacher, die machen einen Sekt, aber eben Champagner-Methode und wollen auch in die Champagner-Richtung, was Image und alles Mögliche betrifft. Preis. Auch in die Preisrichtung, selbstverständlich, und setzen deshalb Himmel und Hölle in Bewegung, um das auch alles genauso zu machen. Das heißt, die haben ausnahmslos alles, was auf diesem Weingut existiert, aus Frankreich importiert, inklusive also auch Leuten aus der Champagne, die ewig gearbeitet haben, die da eben gesagt haben, es muss so. Sie wenden sich dem Chardonnay zu, verschneiden das noch mit einer lokalen Rebsorte. Die haben da wirklich ganz viel Geld in die Hand genommen. Einen Architekten, der das ganze Ding geplant hat. Das sieht wahnsinnig toll aus mit Kunstwerken und so weiter. Der Weinkeller ist auch architektonisch echt super. Die haben da, der Tastingraum ist, das Fenster ist, keine Ahnung, irgendwie 5 Meter mal 8 Meter Glas, guckst aufs Weingut und hast eine riesenlange Tafel drin in so einem Designraum, leicht ansteigend. Das ist schon fancy, gar keine Frage. Aber das ist klares Business, ne? Die haben angefangen als normales Weingut, hat nicht so richtig funktioniert, haben ihre Marktlücke gesucht und stürmen da jetzt nach vorne und sind sicherlich, wenn man jetzt mal auf Ungarn guckt, sind ja sehr viele kleine Weingebiete, die alle nicht so richtig irgendwie wissen, wohin mit sich. Die können da schon Leader sein und das wird auch über Ungarn hinaus, wird diese Marke auch schon gesehen und das kann der ganzen Region, dem ganzen Land absolut helfen.
Ja, auch touristisch. Naja, also sowas könnte ich mir auch dann.
Und es ist auch natürlich schon diese moderne Art des Weinguts, sprich mit so einem kleinen Boutique-Hotel-Truck, dass man auch da bleiben kann. Dann kann man sich natürlich, wenn wir also Weingut gründen wollen, dann, was gibt's denn da alles an? Da musst du bei TripAdvisor, da musst du bei da, musst du bei dem, musst du Airbnb, musst du das, musst du dies, und überall da, dass du eben auch so auf bestimmten Routen bist, dich da integrieren lässt. Da muss man schon auch eine Unterkunft haben, weil natürlich, also don't drink and drive, also die Leute, die ein teures Auto haben, die teure Weine kaufen können, die müssen ja aber auch da schlafen können, damit sie irgendwie nicht betrunken weiterfahren und so weiter und so fort. Dann natürlich eigene Gastronomie. Auch da ist das auf dem Reißbrett entstanden. Das muss alles Luxus sein. Sprich, die haben da einen Koch, mit dem stürmen die jetzt nach vorne, wollen unbedingt einen Stern haben, beziehungsweise ich glaube in Ungarn gibt es keine Sterne, gibt es Hauben, ne? Also die haben sich diesem österreichischen Konzept angeschlossen. Also ja, man kann das so planen.
Funktioniert auch weltweit oft. Also es gibt viele Konzepte, wo es rein um Kommerz geht. Ein typisches Paradeland Amerika, wo ganz viel rein kommerziell veranlagt wurde und das durchaus erfolgreich ist.
Man kann auch nicht sagen, dass das jetzt das Produkt sozusagen seelenlos wäre oder so. Nein, das ist alles ganz artig.
Aber ist das voll das Bild? Hast du was gespürt, als du? Ich finde
auch bei wahnsinnig schön aus. Also wenn man da hinkommt, ist das schon schwer beeindruckend. Also so auch, die haben da so Skulpturen und so eine riesengroße Kugel liegt da im Garten und also das ist alles schon toll. Was mir aber fehlt, ist dieses Storytelling-Ding, der eine Winzer mit seiner großen Idee oder mit seiner Idee oder mit seiner Geschichte hier 84. Generation, das ist es natürlich nicht. Ne? Das ist ein Ding, das auf dem Reißbrett entstanden ist.
Ist in gewisser Weise zeitgeistig. Ich finde es seelenlos und vergleich's oftmals dann eben auch mit Gastronomen, wenn du in vielen, vielen Grand Hotels eincheckst. Hast du eine solche anonyme Behandlungsweise, hast den Standardspruch, hast alles standardisiert, was aufs Perfekt hinaus konzipiert ist und idealisiert ist, aber es fehlt so die Seele dabei. Und manchmal ist, wenn du einfach in einen Landgasthof hineingehst und kriegst einen ganz warmen, aber herzlichen Spruch zur Begrüßung präsentiert, dann macht das so viel mehr Spaß und ist für mich so viel mehr Leidenschaft. Und das ist für mich eigentlich mehr Weingut. Also wenn ich ein Weingut hätte, dann wahrscheinlich eher das mit dem etwas morbiden Charme.
Das passt auch gut zu dir, du bist ja auch so latent. Altersbedingt.
Ja, das, vielen Dank.
Ja, sehr gerne. War ja auch gar kein Spaß. Also was ist jetzt die Essenz? Also Weingut eher nicht so, oder was?
Eigentlich schon. Ich hätte, glaube ich, nur ein Riesenproblem, aber da könntest du mir wahrscheinlich auch zur Seite stehen.
Und das wäre,
auf dich. Das wäre, dass man mit dem Produkt, was man da erschafft, ja auch leben muss. Das ist ja wie so ein Kind und was will ich mit dem...
Leben muss im Sinne, dass man davon leben muss oder leben muss, dass man da irgendwie stolz drauf auch irgendwie sein sollte?
Also verkaufen kann man vieles, gerade wenn man die entsprechenden Worte dafür findet, aber manchmal ist es ja einfach auch, dass man das nicht so toll findet, was man da in die Welt hinausschickt und man muss ja dann irgendwo schönreden oder man muss versuchen, irgendein Argument dafür zu finden und ich stelle es mir vor, wenn man merkt, das ging jetzt in die Hose und ich habe eine Präsentation, was mache ich mit dem Kram? Und so viel Glühwein, in der Toskana gibt es keine Weihnachtsmärkte.
Doch, ist im Kommen, aber ich glaube, da gibt es keine...
Könnte man die Marktlücke aufmachen.
Keinen Glühwein. Ich finde, Odin, Glühwein ist eine seltsame Erfindung, aber das ist auch ein eigenes Thema. Das ist ein
ganz großes, anderes Thema und das spielen gerade ganz, ganz viele.
Ja, lustigerweise ist das total en vogue, wie es so schön heißt, geworden, dass wahnsinnig viele Winzer, die eigentlich recht passable Weine machen, tatsächlich auch Glühwein machen. Und das jetzt nicht nur aus dem allerletzten Krempel, den sie in der Ecke gefunden haben, sondern Es gibt eine, ich weiß nicht, ist das, warum?
Zum einen ist es manchmal für Winzer eine ganz gute, ein ganz guter B-Markt, wo man eben Sachen, wo man nicht ganz so glücklich ist, die einfach mit Aromen bereichern und somit verkaufen kann. Zum anderen ist es ein Saisongeschäft, schnell verdientes Geld. Daher eben auch nicht, und man hat keinen Aufwand dabei. Also man braucht eine Bude und irgendwo auf dem Weihnachtsmarkt kann es verkaufen. Ist einfach ein reiner Kommerz. Also es ist nicht unbedingt, dass man sich damit Lorbeeren beschmückt oder dass man da den großen Kundenkontakt sucht, sondern es ist eine reine kommerzielle Geschichte.
Ja, weil ich diesen, sozusagen, der Winzerglühwein, also es bleibt ja von der individuellen Note eines Winzers oder eines Weins bei so einem Ding null übrig. Also mit nach 12 Zentner Zimt, Zucker und sonst was, kannst du auch dort irgendeinen Fruchtsaft nehmen und
jeder Schnaps persönlich auch nicht unbedingt den Reiz drin. Winzerglühwein ist ja eigentlich auch so eine sehr amüsante Bezeichnung, wenn ich nicht weiß, woher sollte aus der Molkerei kommen.
Ich glaube, Winzer soll
es gibt da rechtliche, ja es meinen, gibt, es dass gibt das rechtliche, eben, ja? rechtliche Grundlagen dafür, Winzerglühwein zu nennen, aber ich finde es einfach so eine Skurrilität, so wie Biowein zum Beispiel. Es ist eigentlich auch so, es ist ja ein biologisches Produkt.
Ich habe eher so das Gefühl, dass es vermitteln soll. Es gibt ja auch bei.
Handwerkliches Produkt
ist, wo wirklich ein Mensch das sozusagen gemacht hat und es stammt aus einer Flasche und nicht aus einem Tetrapack und stand im Regal bei sonst wem.
Ist rechtlich anders fundiert, aber das will ich vielleicht gar nicht jetzt so.
Das will doch gar keiner wissen.
Wir bleiben bei unserem Weingut und
bei unserer Idee, aber ich sehe die Idee so ein bisschen schwinden, obwohl ich natürlich schon ein großer Fan, also die grundlegende Idee, in einem Weingut zu wohnen, finde ich toll. Vielleicht muss man das einfach mal verändern. Also vielleicht kaufen wir das Weingut, rufen irgendwen an, der es bewirtschaftet und wohnen da einfach nur.
Aber der müsste dann auch letztlich unsere Idee von Wein dann produzieren, oder? Hast du eine Idee von Wein? Also
man kann ja nörgeln aus dem Fenster gucken.
Ja, das ist aber dann vielleicht auch. Wir wissen ja nicht, worüber wir nörgeln sollen. Das ist. Kann man Geschmack eines Weinguts definieren? Also könntest du das? Also hättest du eine Vorstellung, wie der Wein schmecken sollte? Würdest du deinen Wein im High-End-Segment sehen oder einfach nur so für die Mutti um die Ecke, die da mit dem Kanister kommt und.
Also mein Anspruch wäre natürlich. Wäre total High-End, weil ich eine ganz bestimmte Vorstellung von einem Wein habe, der mir gefällt, wobei ich dann, glaube ich, gar nicht so sicher wäre. Gibt der Weinberg, den man da kauft, gibt der das überhaupt her?
Für 10 Millionen sollte das eigentlich schon hergeben, oder?
Also wenn ich jetzt an die Toskana denke, ich habe so, es gibt ein paar ganz wunderschöne toskanische Weine, die ich so, oder so, sagen wir mal, so ein bestimmter Geschmack, den ich im Kopf hätte, den ich irgendwie auch gerne haben oder mein eigen nennen würde wollen, aber dann ist die Frage, kriegt man das hin?
Dann würdest du wieder versuchen, etwas zu machen, was wie etwas ist, und das erinnert mich an dieses ungarische Projekt mit dem Champagner, wovon du eben erzählt hast, die versuchen ja etwas zu machen, was ähnlich wie ein Champagner ist. Also ich glaube, so der große Siegeszug des zum Beispiel deutschen Rotweins, den du ja gar nicht so präferierst, ist, dass sie nicht versuchen, einen Burgunder zu machen oder einen Wein, der vergleichbar ist mit einem Bordeaux oder mit einem kalifornischen Wein, sondern dass sie einen deutschen Spätburgunder wieder machen. Und man muss seine eigene Identität finden. Und wenn man das schafft, wenn man schafft, ein eigenes, eigen kreatives Geschmacksbild zu kreieren, dann kann man im High-End-Segment irgendwo agieren. Ich denke wahrscheinlich, das ist auch letztlich das Ziel dieser Vier-Generationsreise, wie bei deinem Familienweingut, dass die jetzt irgendwo hinauskommen, wovon eben die verschiedenen Generationen vorgearbeitet haben oder woran die verschiedenen Generationen generationsweise gearbeitet haben.
Das ist ja ohnehin etwas Spannendes, ne? Dass man, wenn man ein Weingut also begründet, das würden wir ja tun, dass letztlich, aber das muss man auch erkennen, vielleicht gar nicht so sehr für sich, sondern eher für die nächste Generation denkt und arbeitet, oder?
Das ist ohnehin so, finde ich total faszinierend, dass man in einem Segment wie bei Winzern, die arbeiten ja noch für die nächste Generation. Ich meine, ich fände es total blöd, wenn ich in ein Weingut reingeboren werde und ich könnte eben kein Maurer werden. Sonst wäre eigentlich fast klar, wenn ich der alleinige Erbe wäre, dass ich Winzer werden muss.
Ja, weil das oft so ist, ne, dass die Folgegeneration sich sehr lange, sehr schwer damit tun. Fallen mir auch sofort ein paar Beispiele ein, wo das nicht so klar war.
Etliche.
Gerade bei Geschwistern, der einer ja, aber der Rest nicht, dann aber wieder doch. Weil natürlich der Weg ist vorgezeichnet. Also, und wenn du das selber erlebst, also wo wir vorhin auch schon mal drüber gesprochen haben, wenn du auf dem, also als Winzer musst du auf dem Weingut wohnen. Mhm. Also das macht schon.
Auch, also da passt das so.
Und diese Art von öffentlichem Leben ist natürlich echt auch Geschmackssache. Also das, ne, jeder kommt zu dir, will noch dies, will noch das, will noch jenes und eben auch mal am Sonntag und mal hier und mal da und so. Und es ist immer Bewegung. Jeder labert dir auch immer ein Ohr ab. Ne? Jeder hat dir irgendwas Schlaues zu erzählen, gerade weil der da irgendwie, ja Mensch, Herr, und du eigentlich gerade andere Sorgen hast. Das muss man wollen. Und okay, wenn man das
besser als du.
20 Jahre sieht, ja, kann man auch sagen, selbst wenn man den Wein liebt, nee, will ich nicht. Also denk mal hier, Böhme Töchter, wo es auch gleich, nee, nee, wir wollen da wo, arbeiten, ja, wohnen da, nein, weil wir wollen das, nee, auf keinen Fall. Mhm. Und bei mir, bei Höflers, war das auch so, ganz klar. Johannes hat ganz lange überlegt, ob er da diese Fußstapfen und mit da wohnen und so weiter, das war sicherlich von allen der Wunsch, aber so richtig klar war es nicht.
Aber dann eben auch weitertragen, dass man das für seine Kinder dann irgendwo erschafft. Es gibt kaum, glaube ich, noch einen Wirtschaftszweig, wo man etwas aufbaut, was automatisch schon in der Grundplanung in die nächste Generation denkt. Finde ich toll. Also finde ich toll und finde ich
Ja, der Landwirt im Allgemeinen, oder? Wenn er jetzt der...
Weiß nicht, Bauer, planst du ein Geschäft für die nächste Generation?
Also, ich bin kein Bauer und kein Landwirt.
Nein, ja, in der Landwirtschaft. Entschuldigung, ich habe dich akustisch da nicht so...
Wahrscheinlich macht ja nichts, aber meine Art von Geschäft hat kann man, aber muss nicht. Und ich weiß gar nicht, ob ich meinen Kindern raten würde, sich in Film, Funk, Fernsehen, Medien und sonst was...
Gerade daher finde ich es eben schön, wenn es noch Segmente gibt, wo man weiterdenkt.
Und wo es eigentlich ganz lustig ist. Man kann Wein-Podcasts machen.
Zum Beispiel.
Ja, das ist doch jetzt nicht der Schlechteste. Man sitzt vor Leuten, die man im besten Fall gut leiden kann. Man hat Gläser zwischen oder sich und Flaschen. Und denkt darüber nach, Wein gut zu gründen. Das zum sind Beispiel. Erstmal keine schlechten Voraussetzungen.
Grundsätzlich ja. Also zumindest haben wir ein Thema.
Und den Wein im das sich im du, Speziellen. Ja. Und auch darauf nochmal... Pusserchen.
Auf dich, Lars.
Mm. Herrlich, oder?
Ja.
Mm. Sowas wollen wir doch dann auch machen.
Wein trinken und Wein probieren? So aber möglichst ohne kritische Stimmen, weil ich glaube, das ist dann extrem schwer, mit Kritik umzugehen und mit... Es ist ja nicht jeder wohlgesonnen und man selber glaubt natürlich dann oftmals, weil man so diese, das finde ich, vergessen die Leute oft auch, wenn sie einem Wein gegenüberstehen, einem Winzer gegenüberstehen, probieren den Wein und haben keine Achtung, keine Ehrfurcht davor, sondern
was das ist. Jetzt mit Ehrfurcht auch, darf man jetzt nicht argumentieren, also Ehrfurcht muss man jetzt erstmal vor gar keinem Wein haben.
Vor der Arbeit schon, also vorausgesetzt ist ein handwerklich produzierter Wein, ob der Winzer ist jetzt
das Problem ist halt nur so ein bisschen, also der Wein kann dir am Ende nicht gefallen. Das finde ich ist, das Recht hat ja, das ist nicht mein Ding, kann man ja super sagen. Also ich bin bei vielen so ganz speziellen Orange-Wein-Dingern, da geht es mir auch, das ist nicht mein Ding. Nichtsdestoweniger ist das ein Produkt, was jemand mit viel Arbeit, viel Liebe, viel Hingabe und Schweiß produziert hat. Deshalb ist das nicht ein Scheißwein, sondern es ist einfach nur ein Wein, der mir nicht schmeckt. Mhm. So, und das, also da habe ich jetzt nicht die Ehrfurcht, dem also das dann irgendwie nicht sagen zu können. Es ist natürlich immer ein bisschen schwieriger, einem das wirklich ins Gesicht zu sagen. Da fällt mir manchmal dann doch eher schwer, zu sagen, ach, na ja, Also es ging mir jetzt auf, also in diesen ganzen Ländern, in denen ich so war, mit Rumänien und Bulgarien, das sind alles so Dinge, das ist nicht unbedingt mein Geschmack. Ich habe dann relativ, also sag mal zur Zeit, also jetzt in der Mitte meines Lebens, wie man so schön sagt, so ein bestimmtes Geschmacksmuster, glaube ich, was für Dinge, die mir gefallen. Das habe ich jetzt damit, habe ich irgendwie alles nicht, hat nicht funktioniert. Gab es kein Match, wie man neudeutsch sagt. Aber sag mal, dem ins Gesicht sagen, das ist aber ein Dreck, das kriege ich nicht hin. Mhm. Auf der anderen Seite ist es ja, finde ich, auch immer so, dass gerade so diese Kritiker, also es gibt sicherlich Weinkritiker mit von Rang und Namen, aber es gibt ja auch so Weinblogger und sonst wen, den man immer allen entgegenspettern kann. Wer hat denn dich um deine Meinung gebeten? Mhm. Also dann zu schreiben, der Wein ist scheiße, was befähigt dich? B, warum sprichst du jetzt? Mhm. Und dann ist es, glaube ich, bei einem Winzer das große Problem, dass wenn man dem sagt, der Wein ist scheiße, es ist so eine tiefe Kritik der Seele eines Winzers.
Das ist so, als wenn man sagt, deine Kinder sind scheiße.
Ja, oder du siehst einfach hässlich aus. Oder? Ja. Das kann man ja irgendwie nicht ändern. Ne? Ja. Du kannst ja auch diesen Wein dann eben erstmal nicht ändern. Du kannst ja jetzt nicht sagen, okay, ist ja kein Süppchen, wo man, okay, ich hau da nochmal ein bisschen Salz ran oder sowas. Nee, das Ding ist, wie es ist und das ist auch erstmal jetzt durch. Mhm. Und vielleicht ist es ja auch die grundlegende Art und Weise, wie du Wein machst, wird dann eben auch kritisiert. Das hat was mit deinem grundlegenden Denken zu tun und all dem, was da hinten dran hängt. Insofern, ja, gebe ich dir recht, Ehrfurcht vor Menschen, vielleicht nicht Ehrfurcht vom Wein.
Und vor dessen Jahresarbeit dann letztlich auch, dass man das respektiert. Dass
er dem Produkt der Generationen gegeben, ja,
genau,
zudem.
Genau.
Namen, also irgendwie komme ich immer mehr dahin, dass es kein
Weingut ist. Wollte ich gerade um einen Namen bitten.
Das Weingut.
Ja, das war... Oder für die Weine, oder würden wir eher Rot oder Weißwein machen? Also es ist ja...
Toskana? Ich glaube, dass die Toskana ist doch eher prädestiniert für Rotweine.
Ja, glaubst du?
Ja, also ich habe... ich bin erstens ein glühender Verfechter, Befürworter, Fan, geradezu süchtiger nach deutschem Rotwein, jetzt kommt schon, nach deutschem Weißwein. Und tue mich tatsächlich schwer mit italienischen, spanischen Weißweinen. Also
es gibt da aber durchaus
mal jetzt Südtirol aus...
Ja, auch in der Toskana gibt es teilweise sehr, sehr spannende Geschichten. Warum sollte man das nicht versuchen, um auch deinem Gusto zu entsprechen, dann irgendwo einen
Wein... Also so den Namen würde ich... Wäre Be Honest, wäre das meins. Also da sei ehrlich.
In Italien, schönen englischen Namen.
Dann ja, das finden die gut. Das ist ja ohnehin...
Dann musst du Namensschutzgeld bezahlen.
Sei ehrlich.
Ja, genau. Aber Be Honest wäre super. Gibst du schon?
Also ich habe das jetzt in meinem Nebenbei so ein bisschen gegoogelt. Also Honest Grapes gibt es. Also Be Honest als Weinmarke, so gibt es noch nicht.
Komisch eigentlich, ne? Also weil Ehrlichkeit ist ja eigentlich so
eine... Ich habe schon geschützt, gerade eben. Also es ist schon eingetragen, also gibt es keine Chance mehr, Leute.
So eine Winzer hat ja mit Vertrauen zu tun. Hat ja ganz viel mit Natur, mit Beziehung, mit Verbindlichkeit. Und, aber wieso gibt es da noch keine...
Ich will dich bei dem Preis nicht übers Ohr hauen. Ja, auch das ist ja so ein Ding.
Oder ich mache das gerne, bist du, wenn du zahlst. Also es gibt ja auch einige Weine, wo man ganz klar offenkundig sieht, wer das zahlt, ist selber ein Trottel. Aber grundsätzlich ist die Ehrlichkeit ja doch das, was wir alle erwarten.
Da fällt mir ein, also wer das zahlt, ist selber daran schuld. Wie sieht es denn mit diesen Promi-Weingütern aus? Also es gibt ja diverse Prominente, die in irgendeiner Art und Weise Weingüter kaufen, wieder verkaufen, ihren Namen geben. Und ich dachte gerade an Brangelina, wie sie einst hießen, sind ja inzwischen getrennt, wenn ich das richtig erinnere.
Ich glaube, du musst das relativ stark trennen. Es gibt natürlich auf der einen Seite diese extreme Situation, wo nur der Name wie, ich glaube, Netto und hier Tommy Gottschalk war das, hergeben und rein ein Kommerzprojekt draus. Also ich glaube nicht, dass Thomas Gottschalk einmal im Weinberg stand oder seinen Wein mit Füßen getreten hat. Also mit Füßen getreten vielleicht schon, aber nicht gestampft. Dann gibt es eben diese Kooperation, wie es Til Schweiger und 30 Acker, glaube ich, hatten. Dass der eine
Name des anderen. Joko Winterscheid. Genau, ja.
Und dann diese Kooperationsprojekte, wie eben Brangelina mit Studium, mit der Provence, jetzt mit der Champagne und so weiter, wo es eine
Marketinggeschichte... Aber ich dachte bei Brangelina, dass sie das gekauft haben, dass denen das gehört hat.
Ja, schon, aber ich glaube nicht, dass die selber den Wein machen oder dass die den, also die werden bestimmt das hin und wieder verkosten und...
Ich habe den Rosé mal getrunken, der war jetzt nicht, also der war nicht schlecht.
Ja, es ist ein,
ich fand ihn wahnsinnig teuer.
Ich glaube, es ist, du zahlst den Namen dann schon mit, aber es ist wie mit kommerziellen Modelabels, dass du einen anspruchsvollen Grundqualitätsansatz hast, aber jegliche Art von individualisierter Philosophie nicht darin findest. Und das möchten die auch gar nicht. Die möchten einfach, dass jeder es mag, jeder es nachvollziehen kann. So wie du früher bei H&M Lagerfeld kaufen konntest und konnte auch jeder nachvollziehen, warum die Sachen so dürr geschnitten wurden. Und so ist es dann letztlich bei denen auch. Also es ist nachvollziehbar, warum der Rosé so schmeckt. Der ist durchaus passabel für jemand, der das erschmecken möchte.
Wie ist er nochmal? Miraval. Genau, Miraval.
Genau. Und
aber der zum Schluss hat er fast 30 Euro gekostet, das für die Flasche. Und ich finde, für einen französischen Rosé dieser Geschmacksklasse war das schon echt zorniges Geld.
Ja, ist eine schöne, bunte, eine schöne schwere Flasche und eine schöne breite Flasche. Und es gibt immer einen Markt dafür. Also von dem her, ich finde das gar nicht so verkehrt. Und oftmals hilft es eben auch einer Region, ein Preissegment nach oben zu bewegen und die Wertigkeit eben auch der etwas einfacheren Winzer zu wertschätzen. Also die
so ein bisschen Image zu pushen, um bei der, beim Neudeutsch zu bleiben.
Genau. Und da finde ich das gar nicht so verkehrt, wenn so ein Projekt eben dem dienlich ist.
Allerdings brauchen die doch dann auch echt Mengen an Flaschen. Ne? Also wenn so ein
ich weiß nicht, was die abfüllen. Also lass vielleicht eine halbe Million. Ich müsste es googeln. Vielleicht eine halbe Million oder. Aber es wird ja weltweit vertrieben und auf eigenen Partys werden die wahrscheinlich auch noch sehr viele eigen konsumieren.
Ey, ist mal Hand aufs Herz. Also die werden schon, wahrscheinlich schon echt was absetzen. Da musst du doch dann nachfüllen irgendwie, oder?
Halbwissen, ich will mich da...
Okay, wir wollen ja einfach auch keinen Rechtsstreit
riskieren. Es gibt auch andere und sehr, sehr ernsthafte Projekte, wie zum Beispiel die könnt ihr ja auch nochmal... Also es ist ja jemand, den ich witzigerweise...
Wobei ich den Move, Neudeutsch, den Hackentrick nicht verstanden habe, warum auch er beim Discounter zu finden war.
Ja, grundsätzlich finde ich den Ansatz und den Anfang ganz gut. Ich habe ihn 2000 das erste Mal bei Dieter Müller kennengelernt. Also er war ja Gast bei uns.
Und hat ein Schöppchen getrunken.
Und sagte... er habe absolut keine Ahnung von Wein und er probiert den jetzt immer. Also war kein Weintrinker. Vor 20 Jahren und hat sich dann richtig akribisch in diese Thematik reingearbeitet und kann mittlerweile sehr versiert eben auch mit dem Produkt Wein umgehen und hat sich aus einer auch teilweise familiären Verpflichtung und mit Sicherheit auch einem interessierten Engagement für das Familienweingut entschieden und den schon existenten Erfolg des Weinguts damals weitergeführt, aber hat niemals seinen Promi-Status versucht irgendwie auszukosten, sondern im Gegenteil, manchmal denke ich, der arme Kerl, wenn ich irgendwo bei einer VDP-Probe bin, dann steht da an einem Stand eben Günther Jauch, der ja schon im Fokus der deutschen Medienlandschaft irgendwo steht und wird von den Leuten belagert und muss dann aber umso mehr Qualität eigentlich bieten, damit er auch ernst und wahrgenommen wird. Der Move letztlich hin zum Discount, das haben ja doch einige VDP-Weingüter getan, es ist zum einen natürlich immer eine kommerzielle Entscheidung, manchmal ist es eine Absatzentscheidung. Letztlich hilft es dem deutschen Weinbewusstsein, ob es jetzt so gut oder schlecht ist. Die Weine, die dort oft verkauft werden, sind selten die Weine, die im Weingut produziert werden, sondern oft zugekaufte Ware von Überproduktion oder von befreundeten Winzern, wo sie eben die fertigen Weine oder die Trauben abkaufen und dann unter deren Regie produzieren. Aber die Weine kosten immer, und das darf man nicht vergessen, 6, 7, 8 Euro beim Discounter. Und ein Durchschnittspreis der Weine, die in Deutschland verkauft werden, ist 2,80 Euro, 2,90 Euro. Ich müsste mich da auf die Statistiken berufen. Und da ist das dann schon ein Luxusgeschäft letztlich im Rahmen der Discounter auch. Also von dem her helfen sie eben auch dem Bewusstsein der einfachen Weintrinker, einfach auch mehr als 3 Euro für eine Flasche Wein auszugeben.
Ja, absolut. Das ist tatsächlich was ich gut finde. Solange, wenn die große Menge der weintrinkenden Deutschen sich so ein bisschen in die ein, zwei Stufen höher einordnen würde, was Weine betrifft, dann wäre das...
Als das Besondere, was es ist, als das Handwerksprodukt, so ein bisschen wertschätzen, das Handwerk eben nicht für 2,50 Euro zu bekommen ist, das ist eigentlich klar und dass man sich eben auch, also ich finde, wenn man Wein trinkt, dann führt man seinem Körper ja etwas zu und warum soll ich meinem Körper etwas Ungesundes zuführen? Das finde ich eigentlich so und etwas Gesundes oder einigermaßen Gesundes kann ich nicht für unter 3 Euro erwarten. Also mindestens 7, 8 Euro für einen Weißwein, 10 Euro für einen Rotwein sollte man da schon veranschlagen.
Also das war ja unser Ansatz, als wir damals diese Serie für den Mitteldeutschen Rundfunk produziert haben, die Weinmacher Mitteldeutschlands dem Wein ein Gesicht zu geben, weil das ist, glaube ich, immer etwas, wenn man einmal auf einem Weingut war und da ging jetzt nicht alles schief, hat man eine emotionale Bindung zu diesem Wein. Und ich glaube, das ist etwas, was auch hilft, ein Verständnis zu erzeugen, dass ja, Mensch, da der hier Winzer XY, der Mensch, den ganzen Tag macht, der den ganzen Tag arbeitet, der das kann nicht funktionieren. Wenn da bei dem auf dem Hof irgendwie für den Hofpreis, was 7, 8 Euro kostet, dann hilft es zumindest, so das Verständnis ein bisschen zu erweitern, dass 2 Euro irgendwie Käse sind. Deshalb würde ich sagen, Leute, geht, besucht Winzer, guckt euch an, was die machen.
Weinreisen, einfach, es sind ja keine hässlichen Regionen, wo Weingüter situiert sind.
Es ist ja unser Ansinnen, das Weingut zu erwerben oder war es. Also ich habe da schon abgeschlossen. Komm, ich glaube, das wird nichts mehr.
Das ist, wir können die PR-Nummer noch, also die PR-Rakete noch zünden. Du kennst bestimmt Leute, die Leute kennen und
wir bringen dich ganz groß raus. Absolut, mit PR lässt sich auf jeden Fall viel machen. Keine Ahnung, klar. Also dann brauchen wir einen Promi-Paten, möglichst was, oder am besten mehrere Promi-Paten. Dann würde ich sagen, veranstalten wir immer mit irgendwelchen ganz fancy Köchen. Gibt es Veranstaltungen bei uns?
Da kenne ich ein paar.
Fancy Köche, ich kenne auch noch ein paar Köche, die haben alle einen Top und dann machen wir jede Woche, quasi wir machen den Hangar 7 der Toskana bei uns. Ja, hervorragend. Das könnten wir machen. Und wenn du dann ordentlich Social Media aktiv bist, ein bisschen Media-Budget da drauf packst, dann glaube ich tatsächlich sowas würde funktionieren.
Aber es ist ein Riesenprojekt. Also Weingut ist ein Lebensprojekt.
Das ist, da kommen wir mit den 10 Millionen Kauf aber nicht hin. Ne? Also 10 Millionen Kauf und dann für die ersten drei Jahre.